und bis seit einigen Jahren Pastor auch in Markt Oberdorf. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen zu uns vielleicht? Andersrum gesagt.
Einfach nur, ich hoffe, ihr liebt alle Jesus Christus und dann ergibt sich alles andere von selbst.
Jawohl, so ist es. Dann Gottes Segen dir und Danke. Wir sind gespannt auf deine Botschaft.
Ja, schönen Dank. Also mein Name ist Wolf Rummler. Ich bin 85 Jahre alt und Seniorpastor der Jesushausgemeinde in Markt Oberdorf. Wie ihr sicher merkt, bin ich kein Allgäuer. Ich kann nicht Allgäuer sprechen. Ich bin ein Berliner. Und mit meinem ganzen Leben war ich nur ein einziges Mal auf dem Oktoberfest. Und da habe ich die große Liebe meines Lebens kennengelernt. Und diese Liebe kommt aus Memmingen. Und geheiratet habe ich in der Martinskirche. Ich habe also eine Beziehung zu Memmingen, obwohl ich eben in Markt Oberdorf jetzt wohne. Ja, soweit in Kurzform zu mir. Ganz kurz noch zu dir, Joachim, obwohl du ja nicht da bist. Ich habe gehört, du hast heute Geburtstag. Und ich denke, wir alle wollen ihn ehren. Er ist zwar wohl in Serbien, so wie ich weiß, aber vielleicht kann er über Spotify oder Podcast, keine Ahnung wie, kann er das ja hören oder nachverfolgen. Wir wünschen dir als ganze Gemeinde und ich auch als Einzelner alles Gute, Gottes Segen, weiter Erfolge auf dem Evangelisationsfeld und danken dir für dein Engagement. Nicht? Du bist ein guter Mann Gottes. Nun zu meiner eigentlichen Predigt. Ich predige gerne lange. Und bin festgesetzt auf 30 Minuten. Ich muss mich also wirklich zusammennehmen. Gut, ich komme gerade aus Lappland. Da haben wir unseren Urlaub verbracht. Und da ist der Spiegel aller Seen stark gesunken. Und die Rentiere sind ganz dünn. Viel dünner als in den anderen Jahren. Ich fahre fast jedes Jahr dahin. Und der Grund ist der Klimawandel. Die Sonne bringt den Schnee zum Schmelzen. Der Schnee, der wird zu Wasser. Das Wasser gefriert und die Rentiere können das Eis nicht mehr mit ihren Hufen aufkratzen, um an die Flechten zu kommen, die darunter sind. Die Rentiere, gut, sie verhungern nicht, aber sie hungern. Sie haben zu wenig zu essen. Es ist einfach Dürre. Und Dürre ist überall. Dürre gibt es auch in Deutschland. Äcker veröden, nicht? Die Hitze wird unerträglich, ich kann die überhaupt nicht mehr aushalten. Starkregen spült die Saaten weg oder die Ernten weg, alles ganz egal. Jedenfalls, es ist eine schlimme Zeit und das Volk stöhnt. Stöhnt ihr auch manchmal, wenn so eine Hitze ist? Stöhnt ihr auch manchmal? Ja, naja, gut. Dürre aber auch geistlich, nicht viele Gemeinden verweltlichen. Der Heilige Geist kam in den beiden Großkirchen in Deutschland nur noch ganz wenig vor. Die Großkirchen verlieren Hunderttausende von Mitgliedern jährlich. Gender hält Einzug in die Kirchen. Irre Lehren nehmen zu. Moderne neue Lebensformen, die von Gottes guten Geist eigentlich abweichen, die finden Platz. Auch hier ist also geistlich Dürre und eigentlich auch Angst davor, wie es weitergeht. Wie damals bei Elia. Der fragt das Volk, wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Wie lange wollt ihr noch Gott und den anderen Göttern dienen? Wie lange soll es noch mit geistlicher Dürre weitergehen? Entscheidet euch doch mal, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Wenn ihr wirklich Gott dienen wollt, dann tut es. Aber nicht falsch oder nur ganz dünn oder nur angepasst oder wie konsequent. Dann seid, wenn ihr aber nicht Gott dienen wollt, dann seid ehrlich und dient halt Baal. Aber entscheidet euch. Und ihr wisst alle, was macht das Volk? Nichts. Gar nichts. Also macht Elia Nägel mit Köpfen. Er will deutlich machen, wer wirklich Gott ist. Und so baut er einen Altar und davor setzt er 12 Steine, nach den 12 Stämmen Israels. Und ihr alle kennt ja die Geschichte. Deshalb, um es mal kurz zu machen, das Feuer Gottes kommt und verzehrt den Altar, das Opfer und auch die Steine und einfach alles. Das heißt, Gott bestätigt sich als allein wahrer Gott. Und als Folge davon werden die ganzen 850 Baalspriester nicht, deren gleichzeitige Opfer von deren Göttern nicht anerkannt werden, verworfen und hingerichtet. Konsequent. Und Elia? Was macht der? Der birgt sein Angesicht in seinen Händen und zwischen seinen Knien und ich sage einmal, er betet und tut stellvertretend Buße für jeden Stamm Israels. Denn alle 12 Steine sind ja von Gott als Opfer mitverzehrt, das heißt angenommen worden. Elia betet also für das Volk, so sehe ich es jedenfalls. Wie Daniel auch, wie Nehemia auch. Nicht? Denn immer wenn für das Volk gebetet wird und auch Buße getan wird, dann handelt Gott. 2. Chronik 7, 14 bis 15. Heute wurde es schon angeschlagen. Nicht? Will einer vorlesen oder ich so von der Seite? Und mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, demütet sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um vor ihren bösen Wegen. So werde ich, Gott, vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nun werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an diesem Ort, an jedem Ort. Zuerst lange Zeit Dürre und dann Angst, wie bei uns auch. Doch dann Gebet und dann Buße und dann sagt Elia zu seinem Diener, du, geh doch mal und schau nach, ob da hinten im Himmel, ob da noch alles in Ordnung ist oder ob es immer noch so glühend heiß ist und ob sich da nicht irgendetwas tut. Und da ist da plötzlich eine kleine Wolke, nur so groß wie die Hand eines Mannes, nur so klein wie die Hand eines Mannes, nicht, die in den Himmel hinausragt, aus dem Meer herausragt. Eine Hand so groß wie du, so klein wie du, so klein wie wir alle hier sind. Noch ist kein Regen da, noch ist kein Wunder passiert. Noch hat Gott bis auf den Verzehr des Opfers sozusagen nicht eingegriffen. Aber die kleine Wolke ist da. Und das ist ein Zeichen dafür, dass etwas kommen wird. Etwas Großes, dass Gott etwas tun wird. Auch hier im Allgäu. Vielleicht, so hoffe ich, eine erneute Erweckung. Das wäre doch schön, oder nicht? Was und wann, weiß ich nicht. Aber kleine Anfänge sind schon da. Bad Tölz, Wangen, Leutkirch, Oberstdorf, es wachsen Gemeinden. Nicht? Doch Gottes Regen muss noch viel größer werden. Nicht? Denn unser Land ist schon lange besetzt und abgeirrt von Gott und besetzt von Dämonen, den Hauptdämonen, Humanismus, Materialismus, Egoismus, Genderismus, all die ganzen Ismen. Ne? Von falsch verstandener Freiheit, von Esoterik und vieles mehr. Und das muss weggespült werden. Nicht? Damit Gott alleine wieder die Ehre bekommt. Deswegen muss Gottes Starkregen her. Sein Heiliger Geist, der alles Unreine wegspült und der wieder Gemeinschaft unter den Gemeinden Jesu Christi und gutes geistliches Leben schenkt und uns alle auf den richtigen Weg mit Gott bringt. Ich höre. Amen. Wunderbar. Wer kennt Jerubbaal? Hallo? Keiner? Aber ihr kennt ihn wahrscheinlich alle unter dem Namen Gideon. Jerubbaal oder Gideon, der Mann Gottes, der den Altar des damaligen Heidengottes in Israel niedergerissen hat, der Mann Gottes, der das in der Nacht getan hat, so ganz heimlich, dass ihn keiner sieht. Ängstlich, und doch total mutig. Und das wird auch in einer anderen Situation deutlich, die heute ja schon angedeutet worden ist, wo er seinen Weizen drischt. Nicht? Allerdings in der Kelterkammer. Nicht? Er will ihn in Sicherheit bringen vor den Midianitern. Das sind so Nomadenstämme, die immer wieder ins Land einfallen, die Männer töten, die Frauen schänden und die Güter der Israeliten rauben. Und dann reiten sie einfach wieder weg. Nicht? Und immer wenn das Volk Israel dabei ist, wieder stark zu werden, nicht, dann kommen sie wieder und machen wieder das Gleiche. Machen alles kaputt. Die wollen Israel nicht besiegen, aber sie wissen, wenn sie Angst in die Herzen der Israeliten streuen, nicht, dann würden sie die Israeliten kontrollieren können. Denn Angst ist ein Gefängnis. sozusagen ein Gefängnis um deine eigene Seele und um dein eigenes Herz herum. Du bist in dir selbst gefangen und eingeschlossen und deine Beziehung zu Gott ist blockiert. Du kommst nicht raus und Gott kommt nicht rein. Jesus selbst hat auch Angst gehabt. Der Garten Gethsemane, da hat er sogar Schweißtropfen geschwitzt aus Angst. Aber das hat ihn nie von Gott weggehalten. Nachdem ihn ein Engel getröstet und wieder ermutigt hat, hat Jesus die Angst überwunden. Und dieser Jesus sagt zu dir heute, in der Welt, da hast du Angst, aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wer hier also Angst hat, vor was auch immer, der darf ganz getrost sich an Jesus Christus wenden. Sein Heiliger Geist wird dich trösten und dir die Verheißung des ewigen Lebens ins Herz sozusagen hineinbrennen. Aber die Angst überwinden, die musst du schon allein. Denk mal an die Sendschreiben Jesu an die 7 Gemeinden. Damals in Offenbarung 2 und Offenbarung 3. Da steht bei allen 7 am Ende, wer überwindet, der wird ererben. Das und das und das, egal. Aber immer hängt das mit Überwindung zusammen. Also mit eigenem Zutun. Gott hilft, er verheißt, er schenkt, er tröstet, er sendet seinen Heiligen Geist, aber überwinden musst du selbst. Und genauso hier. Gideon hat Angst und so drischt er sein Getreide in der Kelterkammer. Da, wo man die Trauben ausstapft und den Wein aus ihnen herauspresst. Völlig töricht, denn Getreide drischt man nicht in einem Zimmer oder in einem Weinkelter. Das ist so, als würdest du deine Unterhosen in der Spülmaschine, in der Geschirrspülmaschine waschen. Wer Weizen drischt, braucht Wind. Und dieser Wind muss die Spreu von dem kostbaren Weizen wegbringen, sozusagen beides voneinander trennen. Aber Trauben, die müssen in einem geschlossenen und kühlen Raum gekeltert werden. Das da bei Gideon muss also eine ganz große Sauerei gewesen sein. Stellt euch das vor. Weizen, Spreu, Staub, Schweiß, Trauben. Alles nur, weil Gideon Angst hat. Doch wie reagiert Gott auf Gideon? Er schickt einen Engel, der Gideon ermutigen soll. Richter 6, 11 bis 12. Da steht, ich lese es einfach vor, da sagt der Engel, der Herr zu Gideon, der Herr ist mit dir, du starker Held. Steht das hier? Doch, ganz am Schluss. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gott ist mit dir, das ist gut. Mit Gott können wir über Mauern springen. Da kann ja auch gar nichts passieren eigentlich. Das ist schon Ermutigung pur. Insbesondere, wenn es direkt von einem Boten Gottes kommt. Später wird sogar gesagt, dieser Engel ist Gott selbst gewesen. Aber starker Held, tapferer Held, ist das nicht sarkastisch? Der ängstliche Gideon, ein starker Held. Aber weißt du, Jesus sieht dich nicht so, wie du dich selber siehst. Ich weiß nicht, wen du siehst, wenn du morgens dich im Spiegel anschaust. Vielleicht jemanden, der feige ist oder unqualifiziert oder innerlich dreckig, unerfahren oder ängstlich. Vielleicht auch schon noch jung oder schon zu alt oder nur müde und unrasiert. Aber egal, wen du siehst, ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott sieht mehr. Jesus sieht viel mehr in dir. Wenn du eine schöne Keramik machen willst oder ein Bild malen willst, wie bereitest du dich vor? Was machst du? Du nimmst einen Pinsel, einen Hammer oder Meißel oder was auch immer, aber davor bereitest du dich ja auch vor. Du hast eine Vision. Du fängst an, dir etwas vorzustellen. Alle anderen sehen nur den Klumpenton oder die Leinwand, die weiße Leinwand. Aber der Künstler, der sieht mehr. Der sieht mehr. Aus diesem Klumpenton werde ich diese wunderbare Figur herausmeißeln. Die Bibel sagt, wir sind der Ton und du, Herr, bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. So sagt es der Prophet Jesaja. Gott ist ein Meisterkünstler. Und bevor Gott dich geschaffen hat, dich geformt hat, hat er geträumt, was er aus dir machen will. Hat er einen Traum für dein Leben. Und er hat gesagt, ich werde aus diesem Mann Gideon einen mutigen Mann machen. Ich werde aus dem Mörder Mose einen Mann machen, der mal ein Volk aus Ägypten herausführt. Ich werde aus dem Schurken Jakob werde ich einen Mann machen, nicht einen Gottesstreiter, Israel. Ich werde aus dem Feigling Jona machen, den Mann, der eine ganze Stadt durch seine Predigt rettet. Egal, wo du in deinem Leben hingehst, egal, was du tust, wenn Gott dich ansieht, sieht er etwas in dir, was er herausholen möchte. Amen. So sei es, so sei es. Zachäus, der meistgehasste Mensch Israels. Wisst ihr, was der Name auf Hebräisch heißt? Der Gerechte. Zachäus, der Gerechte. Gott sieht ihn schon so, wie er später einmal sein wird. Nicht wie er jetzt ist, sondern wie er einmal sein wird. Wisst ihr, unser Problem ist, wir glauben nicht so richtig daran, wert zu sein. Und versuchen ständig, uns selbst zu modellieren. Durch gute Leistungen, durch viel Arbeit, durch noch ein Studium, durch noch ein zusätzliches Zeugnis oder noch ein Amt in der Gemeinde. Aber dabei werden wir ganz anders, als wie Gott sich uns eigentlich vorgestellt hat und als wie er uns gewollt hat. Als Jesus seine Jünger gerufen hat, da ist er nicht an die Universität in Jerusalem gegangen und hat sich dort die klügsten Männer ausgesucht. Und er hat sich auch nicht an den Bibelschulen umgesehen. Er ist an den Hafen gegangen. Und da hat er einige wilde Fischerjungen gesehen, nicht mit Schwielen an den Händen und wahrscheinlich auch schweißig riechend, keine Ahnung. Und garantiert, kein anderer hätte diese Jungs ausgesucht. Und dann sagt Jesus etwas Erstaunliches. Das finde ich ganz lieb. Ich sage auch etwas Erstaunliches. Danke. Aber Jesus sagt etwas ganz Erstaunliches. Ach, was sagt er denn nun? Er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werde ich aus euch machen. Nur ein Klumpen Ton? Menschenfischer. Denn in diesen Männern hat Jesus etwas gesehen. Er hat gesehen, wie diese Männer ihr Leben für das Evangelium geben würden. Und er hat gesehen, wie diese jungen Männer das Christentum über die ganze Welt verbreiten würden. Er hat ihr Herz gesehen. Und Gott schaut unser Herz an. Er hat ihr Herz gesehen, ihre große Sehnsucht nach dem Messias. Es gab nur eine einzige Bedingung. Folge mir nach. Dann werde ich aus dir machen. Und was hat Gideon geantwortet? Vers 13 kommt jetzt. Wenn der Herr mit uns ist, warum hat dann das alles uns betroffen? Wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Gideon klagt also. Er war ein Skeptiker, wahrscheinlich ein Deutscher. Wir lieben es ja immer, alles zu analysieren. Warum ist das so? Nicht? Und Gideon reagiert genauso. Wenn der Herr wirklich mit mir wäre, wo sind dann die ganzen Wunder, die früher passiert sind? Nicht? Wo sind die heute und wo sind die Leute, die diese Wunder alle machen? Nicht? Fragen wir nicht ständig so ähnlich auch. Gott, wo bist du? Wo warst du, als das und das passierte? Wo warst du, als meine Tochter gelähmt geboren wurde? Wisst ihr, ich schiebe ganz kurz ein, habe ich nicht hier drauf, ich schiebe ganz kurz ein. Ich habe eine gelähmte Tochter bekommen, als ich 35 war. Ich war kein Christ. Ich habe sogar versucht, immer Gott ad absurdum zu führen. Und dann kommt diese Tochter. Und dann Wir waren ganz normal in einer normalen Volkskirche. Also, und dann am ersten Tag nach der Geburt, nicht, dann wollten wir sie nottaufen lassen und haben das auch getan. Und da sagt der uns unbekannte Pfarrer, der sagte damals das Wort aus Johannes 11, glaube ich, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern sie dient dazu, dass sich Gott an ihr verherrlicht. Jetzt stellt euch mal vor, ich als Ungläubiger, Gott soll sich an der Krankheit verherrlichen? Das war mir unheimlich. Was habe ich gemacht? Ich habe mit Gott gezetert und geharrt und habe begonnen, die Bibel zu lesen, um ihn aufs Kreuz zu legen. Ist natürlich mir nicht geglückt, aber umgekehrt ist es geglückt. Gott hat mich gepackt und hat mein Herz völlig umgedreht. Gott kann auch so anfangen. Glaube kann auch so anfangen. Aber Gideon hat die Frage beantwortet bekommen. Im Vers 14 steht jetzt drin. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Bei mir in meiner Bibel steht das ein bisschen anders. Da steht drin, der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Fürwahr, ich sende dich. Und diese Antwort, die der Herr dem Gideon gibt, ist genau dieselbe, die Gideon uns allen hier gibt. Gideon sagt, wo sind die Wunder? Und der Herr sagt zu ihm, geh du und mach's. Gideon fragt, wo sind die, die uns befreien? Und der Herr sagt, Gideon, du bist der Befreier. Ich möchte dich gebrauchen. Du sollst die Nation befreien. Es ist für dich, es ist für euch alle, es ist für mich, es ist für uns alle. Es ist für uns alle, wie ihr auch immer heißen mögt. Wir müssen aufhören, immer nur nach anderen Ausschau zu halten oder am Horizont zu sehen, ob da noch ein kleines Wölkchen ist. Da, welcher großartige Mann Gottes da wendend sich erhebt und uns die Antworten gibt. Wisst ihr, dieser großartige Mensch ist schon gekommen. Nicht Benny Hinn, auch nicht Rainer Bonnke, auch nicht Spurgeon oder so weiter. Das war Jesus. Der ist schon gekommen und dieser Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe von euch. Denn wenn ich nicht gehe, dann kann der Beistand, also der Heilige Geist, nicht kommen. Aber ich werde beim Vater beten und er wird euch einen anderen Beistand senden und der wird für immer bei euch sein. Und damit sagt Jesus, ich habe eine bessere Idee, als hier zu bleiben. Ich gehe nämlich weg. Und anstatt, dass ich im Fleisch hier bin, nicht sende ich jemanden anders an meiner Stelle. Und den braucht ihr mehr hier als mich, als fleischlichen Jesus. Das ist der Heilige Geist. Und wenn dieser Heilige Geist auf dich kommt, dann wirst du Kraft empfinden. Versprochen. Was passiert zu Pfingsten? Am Himmelfahrtstag stehen die Jünger alle da, betrüppelt da und schauen, nicht, wie Jesus so in den Himmel auffährt. Und dann haben sie sich die Tränen weggewischt und haben sich gegenseitig angeschaut und haben gesagt, Mensch, was machen wir denn jetzt? Doch dann kam der Regen, dann kam der Segen, dann kam plötzlich Feuerzungen und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und der Heilige Geist kam in sie hinein. Und sie bekamen Kraft. Und plötzlich kam dieser Heilige Geist, der die Aussätzigen gereinigt hat, der die Blinden sehend gemacht hat, der die Kranken geheilt hat, ja sogar, der den toten Leib Jesu wieder aus dem Grab hat auferstehen lassen. Dieser gleiche Heilige Geist kam in die 120 in dem Obergemach. Völlig unterschiedlichen Menschen. Und plötzlich gab es nicht mehr einen Jesus, da waren plötzlich 120 Jesus. Und seitdem sind es 3.000, 5.000, 50.000, hunderte von Millionen Jesus. Dieser Heilige Geist, der in dir lebt, ist der Geist Gottes, der Christus von den Toten auferweckt hat. Alles, was Jesus getan hat, kannst du auch tun, sagt die Bibel. Sogar größere Dinge. Und Gott sagt dir heute, hör auf, immer nur Ausschau zu halten nach irgendwelchen anderen tollen Evangelisten. Ich möchte dich gebrauchen. Meine Kraft ist in dir. Ich habe dich neu geboren. Du hast meinen Samen, nicht? Und mein Same bedeutet doch Kraft. Und diese Kraft in dir, die möchte ich freisetzen, wirken lassen. Du sollst das Evangelium predigen, nicht? Du sollst sogar das fünfte Evangelium sein, mit deinem Leben. Du kannst die Welt hier und die geistliche Dürre in Memmingen verändern. Aber hab keine Angst. Ich bin mit dir, alle Tage, bis an der Weltende. Ich möchte gerne, dass wir aufstehen und gemeinsam beten. Vati, ich danke dir für diese Gemeinde hier, dass du eine Antwort hast hier für Memmingen. Und ich danke dir, dass diese Antwort nur ein Gebet weit entfernt ist. Herr, wir tun Buße, Herr, dass wir dich durch Streit, Egoismus, falsches Denken, Hochmut, wie auch immer, oft beiseite geschoben haben und dir die Ehre genommen haben. Herr, wir bitten dich um Vergebung und wir wollen wieder umkehren und immer mehr lernen von dir, von oben her zu denken. Wie du sagst, dein Reich komme. Wir wollen von deinem Reich her lernen zu denken. Und wir bitten dich jetzt, Herr, vergib uns. Gib uns neu deinen Heiligen Geist, so wie David betete. Öffne die Gefängnistore unseres Herzens und lass alle einengenden Mauern in uns zusammenbrechen. Ich binde hier jeden Geist von Angst und Dürre in euch und treibe jeden Geist von Furcht und Minderwertigkeit aus euch aus im Namen Jesus Christus. Und ich proklamiere die Kraft Jesu in euch hinein. Aus euch, so sagt die Bibel, sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Empfangt das jetzt im Namen Jesu Christi. Amen.